Rosa-Roter Himmel, der Podcast von Frauen, aber nicht nur für Frauen. Hier werden die Geschichten von starken Frauen erzählt, die eher männerdominierte Berufe für sich entdeckt haben. Es soll darum gehen, Stereotypen und Vorurteile aufzudecken, zu zeigen, wie wichtig es ist, Neues zu wagen und Frauen eine Stimme zu geben, die als Vorbilder für andere motivieren und ermutigen. Zeit zum Anschnallen, wir sind ready for takeoff in einen rosaroten Himmel. Heute zu Gast sind Katrin und Zoe. Katrin ist Spieleprogrammiererin, Zoe Game Designerin und gemeinsam sprechen wir darüber, wie sie zu ihrem Beruf gekommen sind, wie ein Spiel eigentlich entsteht und dass gerade Frauen gute Programmiererinnen sein können. Und ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit für den Startschuss der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rosa-Roter Himmel. Ich habe heute wieder zwei ganz großartige Gäste bei mir und zwar ist das die liebe Katrin und die liebe Zoe. Am besten stellt ihr euch mal selbst vor in ein paar Sätzen und erzählt, wer ihr seid, was ihr aktuell macht und was denn eigentlich euer Beruf ist. Ich weiß nicht, vielleicht will Katrin starten.
Ja, hi zusammen. Ich bin Katrin, ich lebe in Stuttgart und ich arbeite als Spieleprogrammiererin. Außerdem bin ich noch Creatorin beim YouTube-Kanal So Many Tabs und da nehmen wir Tech-Themen auseinander, die wir so im Alltag, die irgendwas im Alltag mit uns zu tun haben und erklären das hoffentlich dann interessant und unterhaltsam auch für Leute, die damit vielleicht erstmal nicht so viele Berührungspunkte haben und versuchen da die Leute ein bisschen in den Bann zu ziehen.
Ja, hi, ich bin Zoe, ich bin hier in Ludwigsburg und arbeite bei der gleichen Firma wie Katrin und da bin ich Game Designerin. Und ich bin auch erst seit ungefähr anderthalb Jahren dabei, weil ich letztes Jahr meinen Abschluss gemacht habe, aber ich arbeite schon seit meinem Praktikum als Game Designerin jetzt durchgängig. Halt immer ein bisschen weniger als 20 Stunden, dann 40 Stunden. Und nebenbei mache ich auch nichts anderes.
Das hört sich gut an. Wie kommt man denn darauf? Ich stelle mir so vor, also ich habe noch nie so gedacht, oh ja, ich könnte vielleicht auch Game Designerin oder Spieleprogrammiererin werden. Wie seid ihr da irgendwie zu gekommen? Hattet ihr da früher schon Berührungspunkte oder ja, wie kam das?
Ich nehme mal die Initiative und fange einfach mal direkt an. Also ich kann das voll nachvollziehen, wie es dir geht, Anna, weil ich saß auch nicht früher zu Hause und habe gedacht, ja, ich werde mal Spieleprogrammiererin. Ich habe immer ganz viel Videospiele gespielt und fand das auch immer total faszinierend und spannend. Aber ich wusste auch gar nicht, dass man das, oder mir war irgendwie nicht so klar, dass man das als Beruf machen kann. Und nach dem Abi wollte ich eigentlich auch Designerin werden und habe mich für so Designschulen beworben und bin dann hier in Stuttgart an der Hochschule der Medien gelandet und habe mobile Medien studiert und dachte, das wäre ganz viel Design und ein kleines bisschen Informatik. Und dann war es ganz viel Informatik und ein kleines bisschen Design und das war genau richtig für mich. Das wusste ich vorher nicht, aber tatsächlich war dann das Programmieren voll das, was mir dann ganz viel Spaß gemacht hat. Und dann kam dazu, dass es halt in dieser Hochschule dann Vorlesungen zum Thema Videospielentwicklung gab und ich dachte, okay, Videospiele finde ich eigentlich cool, ich gucke mir das mal an. Und das fand ich dann total geil und habe immer weiter in die Richtung gemacht, habe dann mein Praktikum auch schon, also mein Pflichtpraktikum, das wir damals im fünften Semester machen mussten, schon bei Studio Fitzbin gemacht und bin dann da so irgendwie hängen geblieben. Also bei mir war das Zufall, kann man eigentlich sagen.
Und war das bei dir am Anfang, dass du eher Richtung Game Design gehen wolltest und dann ist es irgendwie in diese Programmierer-Richtung eher gegangen oder wie hat sich das so entwickelt?
Ja, ich wusste das am Anfang gar nicht so genau. Ich habe mir auch nicht so richtig zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Programmiererin werden konnte, weil ganz am Anfang, ich hatte noch nie eine Zeile Code gesehen, ne? Und dann sitzt man da im Studium und lernt so seine ersten drei Zeilen Code zu schreiben und denkt sich, ich kann hier überhaupt gar nichts. Deswegen dachte ich am Anfang schon, es geht vielleicht eher Richtung Design, weil das auch das war, wo ich so ein bisschen schon mich mehr mit beschäftigt hatte in der Vergangenheit. Und das kam dann so nach und nach, dass ich immer mehr auch Selbstvertrauen bekommen habe, dass ich das kann und dass das was ist, was mir Spaß macht.
Ja, voll schön, wenn man so seinen Weg irgendwie findet und man gar nicht von Anfang an gesagt hat, das will ich machen, sondern dass das so ein Prozess ist und sich irgendwie entwickelt. Das hört sich gut an. Wie bist du darauf gekommen, Zoe?
Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich Game Design am Ende mache. Also Ich habe früher schon ziemlich gerne gespielt, aber meistens mit meiner Mama dann auch zusammen, dass wir, also wenn es, als ich noch kleiner war, das ist halt so Harry Potter und so hat es angefangen und Löwenzahn und das waren immer so ultra die coolen Spiele. Und später hat mein erster Freund sehr viel gespielt und ich habe immer meistens zugeschaut und war eher interessiert in die Geschichten, die da erzählt wurden und wie das da aufgebaut war. Und habe aber auch selber sehr viel gemalt und habe mich dann auch mal so umgeschaut, was ich studieren kann und bin da bei Landschaftsarchitektur gelandet.
Ach, witzig.
Also was komplett anderes.
Ja.
Und habe dann nach einem Semester gemerkt, dass es nicht so das für mich ist. Und irgendwie habe ich mit meiner Mom drüber gesprochen und sie war dann so, ja, dann mach doch einfach mal was mit Spielen, weil du fandest es immer so cool, du hast gern Geschichten geschrieben, du malst gerne. Warum versuchst du es nicht einfach? Und dann war ich so, ja, eigentlich hat sie recht. Dann habe ich mich beworben und irgendwie hat es geklappt. Ich kann auch noch nicht sagen, warum. Und ich bin sehr froh, dass ich reingekommen bin, weil es wirklich sehr viel Spaß macht und das ist, was ich auch machen möchte. Deswegen konnte ich es auch durchziehen.
Ja, das merkt man auch, dass ihr da irgendwie mit Leidenschaft auf jeden Fall auch dabei seid und dass euch das ganz, ganz viel Spaß macht. Wie wird man das denn? Also, was gibt es da für Wege, irgendwie in diese Welt einzutauchen und das zum Beruf zu machen?
Also ich würde sagen, erstens, man kann es studieren oder eine Ausbildung dazu machen. Das gibt es in verschiedenen Städten. Entweder macht man es halt an einer Hochschule, die privat ist, oder halt einer staatlichen. Da muss man schauen, wo man reinkommt und was man da genau machen möchte. Oder man macht halt als Quereinsteiger was. Also man kann sich bei sehr vielen Game Jams bewerben und da dann Spiele machen und damit dann sein Portfolio aufbauen und sich halt auch bei Spielfirmen bewerben und schauen, ob man reinkommt.
Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt so ein Spiel entwickelt? Wie fängt es an und wann ist es ein fertiges Spiel? Was durchläuft es so für Etappen?
Magst du, Katrin?
Ja. Also das kommt total darauf an, wie groß das Spiel auch ist, was man machen will. Also jetzt ein Spiel bei einem Game Jam zum Beispiel, was man irgendwie in 48 Stunden macht, das hat. Ist so chaotisch, da kann man, glaube ich, in Phasen gar nicht so richtig einteilen. Aber sobald man irgendwie ein Projekt hat, dass man sagt, okay, das soll jetzt über mehrere Monate gehen, dann würde man üblicherweise erstmal damit anfangen, sich zu überlegen, was wollen wir dann überhaupt machen, in welche Richtung soll das gehen, sich ein grundsätzliches Konzept überlegen, was soll in dem Spiel passieren. Also da ist einfach ganz klassisch Game Design, sich überlegen, was möchten wir machen. Und dann würde man so schnell wie es geht hoffentlich anfangen, das auch auszuprobieren, mal einen Prototypen zu bauen, mal die ersten Grafiken zu bauen, mal was programmieren, mal gucken, macht das überhaupt Spaß? Und zwar nicht nur macht es mir Spaß, sondern möglicherweise macht es vielleicht mir Spaß, aber anderen Leuten gar nicht. Deshalb probiert man dann auf jeden Fall auch mal aus, das mal anderen Leuten zu zeigen und zu gucken, ob das Spaß macht. Und iteriert dann ganz viel. Also man probiert ganz viel aus und sieht dann, das macht Spaß und das wollen wir behalten und das vielleicht doch nicht so eine gute Idee, da machen wir stattdessen lieber was anderes. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Und irgendwann kommt dann so eine Deadline und dann muss das Spiel fertig sein und dann muss man irgendwann aufhören.
Schade.
Und genau, da muss man halt gucken, dass man irgendwie zu einem Ende kommt und möglichst dann auch das, was man sich vorgenommen hat, mehr oder weniger geschafft hat. Und bevor man das Spiel rausbringt, gibt es dann meistens noch eine QA-Phase. Das heißt, das Spiel wird wirklich ganz intensiv getestet. Leute spielen immer wieder, spielen die Stellen, die gleichen Stellen immer, immer wieder und finden dabei ganz viele Fehler. Ohne geht's nicht. Also es ist immer so, dass am Ende Fehler im Spiel sind. Und je nachdem, wenn es in der großen Firma ist, gibt es da auch eigene Abteilungen. Also QA ist tatsächlich ein Job, den man machen kann, also Spieletester oder Spieletesterin sein. In einer kleinen Firma wie jetzt bei uns war es eher so, dass wir dann das selber getestet haben. Und dann verbringt man ganz viel Zeit damit, diese ganzen Fehler zu fixen, damit hoffentlich möglichst wenige drin sind. Ganz ohne Fehler zu releasen geht eigentlich nicht. Unmöglich, würde ich sagen. Und dann irgendwann muss man es rausbringen. Und dann spielen es hoffentlich Leute.
Auch ein toller Job, oder? Spieletester, den ganzen Tag Spiele spielen. Das ist wahrscheinlich nicht so, wie es sich anhört, sondern es ist sehr viel mehr Arbeit. Aber das ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Kindes, später oder auch Erwachsenen wahrscheinlich, Spiele zu spielen und zu testen und auszuprobieren und dafür bezahlt zu werden.
Ja,
Also,
ich. Sorry, du zuerst.
sorry. Ich wollte nur sagen, am Anfang klingt es auf jeden Fall sehr cool, dass man da Spiele testen kann, aber wenn man das Spiel dann schon zum 100. Mal an der gleichen Stelle testet und schaut, ob man irgendwie durch den Boden fällt oder ob irgendwas ausgelöst ist, dann kann es auch sehr anstrengend werden. Es hört sich meistens romantischer an, als es dann ist. weil wir halt auch darauf angewiesen sind, ob man irgendwie noch was kaputt gehen kann oder nicht. Und dann muss man 10-mal auf der gleichen Stelle hin und her springen, um zu schauen, ob man beim 11. Mal was kaputt macht. So in die Richtung ist es dann eher.
Okay, verstehe. Und wie arbeitet ihr so im Team zusammen? Also ich kann mir vorstellen, dass das höchstwahrscheinlich mit meinem Halbwissen so eine Schnittstelle ist. Designer und Programmierer, dass das dann irgendwie gemeinsam umgesetzt wird?
Also bei uns ist es so, weil wir ja nicht so eine, wir sind ja keine riesige Firma, dass wir eigentlich alle versuchen, immer irgendjemanden, also einen Leader zu haben, sozusagen, Lead Game Designer, Lead Artist und Lead Programmierer, die immer sich austauschen untereinander, damit da nie irgendwas verloren geht, weil es halt auch wichtig ist, zum Beispiel, wie die Art-Sachen aufgebaut werden, damit das performant genug ist und das Spiel überhaupt starten kann auf ein bisschen schwächeren PCs und wie Game Design das halt einbauen möchte und wie das alles funktioniert. Also da ist immer ein reger Austausch zwischen allen drei Departments.
Ja, genau. Und normalerweise ist es dann so, also je nachdem natürlich auch, in welcher Phase vom Spiel man ist oder in welcher Phase der Entwicklung man ist, ganz oft kriege ich als Programmiererin dann einfach auch Dokumente und Infos, Flowcharts, einfach wo aufgeschrieben ist, das und das soll in diesem Spiel passieren oder ganz genau beschrieben, wie zum Beispiel Gegenstände, die man im Spiel bewegen können soll. Wie genau soll man die bewegen? Wie schnell sollen die sich bewegen? Kann man die von allen Seiten schieben? Solche Sachen, da macht Zoe sich drüber Gedanken, schreibt das irgendwo hin und dann kriege ich das Dokument und dann denke ich, ah, okay, so soll das sein. Dann versuche ich es einzubauen und meistens ist es dann so, dann komme ich doch an eine Stelle, wo ich dann merke, ja, okay, das weiß ich jetzt alles, aber wie ist es, was passiert denn, wenn ich mit diesem Gegenstand da plötzlich gegen den Stein ramme oder so? Was soll dann passieren? Dann gehe ich wieder zu Zoe und sage so, hi. Na, was soll dann passieren? Und dann sagt sie, gute Frage.
Ja, das merkt man immer sehr oft, wenn man sich irgendwas ausdenkt und dann sowas hat, oh, das wäre super cool, jetzt mit dem Gegenstand, den man hin und her schieben kann. Und designt dann aber nur diese oberflächlichen Sachen und denkt nicht weiter drüber nach. Und dann ist es immer dieses, oh, man muss sich doch einen ganzen Tag damit beschäftigen, nur mit dieser einen Sache, die man hin und her schieben kann, weil es so viele Möglichkeiten gibt, wie man was kaputt machen kann oder wie irgendwas anderes dann nicht mehr funktioniert. Und das ist dann doch sehr viel Detailarbeit auch. Aber da sind wir auch sehr froh, dass wir da den Austausch auch mit Dev haben. Wir haben dann auch meistens so Dokumente, wo dann auch von Dev aufgeschrieben wird, was wir da alles machen können, falls wir das nicht komplett runterdefiniert haben oder da Sachen anders funktionieren, als wir das halt vorher gesagt haben. Auch welche Kästchen wir anklicken dürfen und welche Kästchen wir nicht anklicken dürfen, weil wir sonst alles kaputt machen, weil GDler sind gerne dafür bekannt, dass sie die Sachen kaputt machen, die sie von Dev bekommen. Und das macht sehr viel Spaß.
Oh je. Und wie kann ich mir das in deiner Aufgabe als Spieleprogrammiererin vorstellen, Katrin? Weil du gesagt hast, auch es geht schon viel um Programmieren und auch um Programmiersprache. Ich bin super unwissend in diesem Thema und in meiner Vorstellung sitzt du da und tippst irgendwelche wilden Buchstaben in den Computer und dann bewegt sich das Kästchen nach rechts oder eben nach links oder gibt es da irgendwelche Programme für, die dir das erleichtern, dass du ja Sachen irgendwie schneller programmieren kannst? Wie funktioniert sowas?
Also wir benutzen eine Game Engine, die heißt Unity. Die gibt einem schon recht viel, dass man dann nicht mehr alles selber machen muss. Da gibt es dann zum Beispiel schon eine Oberfläche, in der man das Level dann sieht, wo man dann seine Sachen, die man im Level drin haben will, also Hintergründe und irgendwelche Gegenstände, die kann man dann da reinziehen und dahin platzieren, wo man sie hinhaben will. Und dann kann man quasi sagen, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel von dem Gegenstand, den man rumschieben kann, bleiben, den Gegenstand, da möchte ich jetzt, dass er sich bewegt, dann kann ich sagen, okay, der hat jetzt ein Skript. Und was ich dann mache, ist, ich schreibe das Skript und da schreibe ich keine wilden Buchstaben rein, sondern tatsächlich ist Programmiersprache, wenn man die so liest und wenn man ordentlich einen schönen Code schreibt, kann man die eigentlich tatsächlich auch ganz gut lesen, ohne dass man komplett selber programmieren kann. Weil das auch ganz viel angelehnt ist an die natürliche Sprache. Also zum Beispiel gibt es sowas wie wenn dies und jenes passiert, also wenn ich zum Beispiel die Box berühre, dann soll dies und jenes passieren. Das schreibe ich dann da rein. Deshalb kann man das dann relativ gut auch verstehen, wenn man jetzt nicht, ja genau, wenn man es nicht selber programmieren kann.
Vielleicht eine Frage speziell an Zoe. Woher nimmst du denn deine Inspiration für neue Spielideen? Kommt dir das irgendwie, viele sagen ja immer, ja, mir kommen die besten Ideen beim Autofahren oder beim Duschen oder so. Wie machst du sowas? Schreibst du dir das vielleicht auch auf oder ja, woher nimmst du da deine Inspiration?
Also die meiste Inspiration kommt auf jeden Fall aus der Freizeit auch, wenn man einfach mal mit Freunden sich unterhält und dann kommt man auf ein bestimmtes Thema und denkt sich, oh, das wäre irgendwie mega cool, das als Spiel zu machen oder als kleine Aufgabe, die man in einem Spiel machen kann, umzusetzen. Aber ich hatte es auch schon, dass ich im Bus saß und dann aus dem Fenster geschaut hat und plötzlich hatte ich eine Idee, die überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was ich im Fenster gesehen habe, sondern in meinem Kopf hochkam, weil ich gerade nicht nachgedacht habe. Und dann schreibe ich mir die Sachen auch meistens auf. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel auch, wenn man sich mit seinen Kollegen in der Mittagspause mal trifft und dann unterhält man sich über irgendwas und dann kommen so verschiedene Dinge hoch, die einen auch gut inspirieren können, was jetzt gerade halt nicht so gut funktioniert wegen Homeoffice. Aber das war immer eine sehr gute Quelle von Inspiration. Und ansonsten auch Filme oder Spiele oder auch Bücher, daraus kann man auch sehr viel Inspiration ziehen. Und was immer noch sehr gut ist, wenn man zum Beispiel eine andere Art von Hobby hat, außer Spiele spielen und Spiele machen, da kann man auch immer sehr viele Sachen draus ziehen. Das ist immer sehr praktisch.
Gibt es irgendein Spiel, was ich vielleicht sogar kennen könnte, was ihr mal gemacht habt?
Vielleicht kennst du sie, aber sie sind, also das ist ja ein Indie-Game-Studio, das heißt, es sind keine großen Spiele. Mhm. Woran wir gearbeitet haben, ist zum Beispiel The Inner World, das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Ist aber auch schon eine Weile her, 2017 kam der zweite Teil jetzt raus. Dann arbeiten wir gerade noch an Minute of Islands, das kommt erst noch raus und letztes Jahr habe ich, sorry, du warst, glaube ich, bei Say No More nicht dabei. Nee, genau, ich habe Say No More gemacht. Das kam jetzt im April raus. Aber ja, wie gesagt, es sind alles kleine Spiele.
Ansonsten machen wir auch Auftragsarbeiten für zum Beispiel Kinder-Apps wie den Elefanten. Mm. Da gibt es ja den. Oder das Kikaninchen zum Beispiel.
Oh, wie süß. Ich liebe das. Ich habe immer noch dieses von früher. Kika, Kikaninchen.
Ja, genau.
Genau das.
Voll schön, ja. Auch eine Sache, an die man gar nicht denkt. Klar, das muss natürlich auch alles irgendwie umgesetzt werden. Mhm. Ja, ich bin nicht so der Zocker, ehrlich gesagt. Das Einzige, darum machen sich auch immer alle drüber lustig. Ich spiele ganz viel Animal Crossing. Ich weiß nicht,
ja,
ob
das irgendwie Animal so... Crossing.
Ja, wenn man, ich habe immer das Gefühl, wenn man irgendwie nicht so in dieser Welt ist, aber Animal Crossing geht bei allen. Das mögen alle irgendwie, ja.
Ja.
Ja, voll spannend. Ich habe mir letztens mal ein YouTube-Video dazu angeguckt, weil ich so, ich wollte so rausfinden, wie man alle Früchte findet und so weiter. Und habe mir dann so Videos dazu angeguckt. Und da war ein Video, das fand ich auch mega spannend. Da wurde auch erklärt, wie sie diese, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, aber so Routinen irgendwie, die immer wieder kommen, die man immer wieder irgendwie machen muss.
Du meinst Loops wahrscheinlich.
Loops, ne? Ja, genau. Ich fand es voll spannend, wie sowas aufgebaut ist und dass da wirklich super viel dahinter steckt. Und wie du auch eben gesagt hast, über vieles macht man sich überhaupt keine Gedanken. Was ist, wenn man dann das 10. Mal da drauf hüpft? Soll es dann kaputt gehen oder nicht? Oder ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, super viel Arbeit. Also ja, auf jeden Fall ein spannender Beruf, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Wenn ich dann sage, dass ich Game Designerin bin, dann kam oft sowas wie, ach, das muss man auch als Beruf machen und Spiele werden von Leuten gemacht. Und dann denke ich mir auch so, ja, Bücher werden auch von Leuten geschrieben. Also Spiele werden auch von anderen gemacht. Mhm. Kann man nicht nur spielen und kommen aus dem Nichts. Ist immer sehr lustig, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenkt eigentlich.
Was ich nur fragen wollte, wenn jetzt jemand denkt, ach cool, das könnte ich mir auch für mich vorstellen und vielleicht möchte ich diese Ausbildung oder das Studium auch machen. Was muss man denn für Fähigkeiten mitbringen? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, ja, das wäre schon gut, wenn man da irgendwie so vielleicht auch ein bisschen Interesse hat oder wenn man das gut kann und die Fähigkeit irgendwie besitzt?
Also ich glaube, also was ja, glaube ich, viele denken ist, wenn man programmieren möchte, muss man schon programmieren können. Das muss man auf jeden Fall nicht. Man muss auch kein Mathe-Genie sein. Was man irgendwie mitbringen muss, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Neugierde und Spaß daran haben, Rätsel zu lösen. So, das ist, glaube ich, wenn man so in der Richtung Bock hat, was zu machen, dann ist das, glaube ich, könnte das für einen interessant sein. Man braucht auf jeden Fall Geduld, aber vielleicht lernt man das auch. Wenn man ungeduldig ist, wird man vielleicht auch immer geduldig. Und so ein bisschen Frustrationstoleranz, weil beim Programmieren es halt echt oft so ist, dass man echt sehr lange vor irgendwas sitzt und es die ganze Zeit nicht funktioniert und es funktioniert nicht. Egal, was du machst. Und du denkst dir, es klappt nie und dann irgendwann klappt es doch. Und dann ist es richtig geil. Aber bis dahin muss man es halt schaffen.
Das Gleiche kann ich aber auch zum Game Design sagen. Also eine Frustrationstoleranz braucht man auf jeden Fall, wenn man zum Beispiel in irgendeinem Puzzle sitzt und einem fällt einfach nichts ein oder alles, was man da aufschreibt, ist blöd. Und dann muss man auch manchmal einfach eine Pause machen, um halt wieder runterzukommen. Und man braucht da auch diese, dass man sich einfach mal frei machen kann von den ganzen Sachen, um wieder von vorne anzufangen. Was auch immer wichtig ist, dass man Sachen gehen lassen kann. Man sagt immer so schön, kill your darlings im Game Design oder insgesamt im Spieledesign. Wenn du irgendwas gemacht hast und es macht halt einfach keinen Spaß, dann probier nicht, das noch viel cooler zu machen, weil meistens klappt es nicht, sondern fang mit irgendwas Neuem an, mach was anderes und schau, ob das dann Spaß macht. Und so geht's dann weiter. Und ja, also fürs Game Design oder insgesamt auch, wenn man das studieren möchte oder eine Ausbildung machen möchte, man muss einfach das Interesse mitbringen an Spielen oder am Geschichten erzählen oder halt gerne zeichnen, wie auch immer, was man da gerne machen möchte. Aber durch diese Sachen mit Menschen interagieren und denen halt Freude bereiten mit dem Spiel, das man macht. Das ist das Wichtigste eigentlich. Den Rest kann man lernen.
Spielt ihr die Spiele, die ihr gemacht habt, spielt ihr die dann auch selbst? Wahrscheinlich schon, oder? Oder habt ihr dann keinen Bock mehr, weil ihr so lange dahinter saßt? Oh nee, nicht schon wieder.
Also wenn man sie macht, muss man sie natürlich immer wieder spielen. Wenn ich irgendwas programmiere, spiele ich die Stelle 1000 Mal, bis sie dann so funktioniert, wie ich sie gern haben will. Und genau, wie ich gerade schon gesagt habe, in einem kleinen Studio ist es ja auch so, dass wir das Testing dann oft selber übernehmen. Das heißt, wir spielen dann das Spiel auch dann nochmal 50 Mal durch. Und wenn das Spiel dann rauskommt, dann will ich es nicht mehr sehen.
Da kann ich mich Katrin anschließen. Also durch die QA-Phasen und sowas, danach freut man sich einfach, wenn das Spiel draußen ist, wenn es Leute spielen und Spaß dran haben, aber man selber fest meistens nicht mehr an.
Ja, verständlich. Ansonsten spielt man es ja wahrscheinlich auch nur einmal durch und wenn ihr es dann zum 50. Mal gespielt habt und ihr wisst ja auch, was passiert, da habe ich auch nicht so dran gedacht. Ja, das ist dann wahrscheinlich nicht mehr so spannend, ja.
Das größte Problem ist eigentlich auch immer, dass man meistens sieht, was da nicht so richtig funktioniert und was eigentlich hätte anders sein müssen. Und dann regt man sich eher darüber auf. Auch wenn Spieler das nicht sehen, die es halt zum ersten Mal in der Hand haben. Aber man selber kann das nicht vergessen. Mhm. Und dann will man es auch nicht nochmal spielen.
Ja, man sieht selber nur noch die Fehler, wenn man es selber spielt, was man alles noch lieber hätte anders machen wollen, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Ja.
Wie sieht denn das Studium oder je nachdem, was man macht, oder die Ausbildung aus? Was sind da so Themengebiete? Was habt ihr in eurem Studium alles gelernt?
Magst du anfangen wieder, Katrin?
Mhm. Okay. Also erstmal ist es, also das Studium, was ich gemacht habe, wie gesagt, war es relativ informatiklastig gewesen. Das heißt, ich hatte tatsächlich einfach ganz viel Grundlagen Informatik, Programmieren lernen, Datenbanken, IT-Kram und solche Sachen. Und aber auch einiges, was dann irgendwie Richtung Design, App-Entwicklung, ich hatte zum Beispiel auch Psychologie und Mediengestaltung, sowas in die Richtung. Also es ist schon relativ breit aufgefächert gewesen und man konnte sich dann spezialisieren. Ich weiß nicht, ob das alle Hochschulen so machen, aber bei uns war das so, dass man dann Spieleentwicklung quasi wählen konnte als so eine Art Vertiefungsrichtung und sich dann so die Vorlesung so zusammensuchen konnte, die man dann interessant fand. Und was bei uns auch ein ganz wichtiger Teil war, waren die Projekte. Und das ist auch der Teil, in dem ich am allermeisten gelernt habe. Einfach in dem selber ausprobieren. Da haben wir dann uns in Gruppen zusammengefunden mit Leuten auch teilweise aus unterschiedlichen Studiengängen, also an der HDM in Stuttgart gibt es auch noch audiovisuelle Medien und Medieninformatik und da sind dann halt Leute, die können auch 3D-Modelle machen, die können Sound und da hat man dann quasi alles zusammen und Leute tun sich dann zusammen und machen in Gruppen, ja weiß nicht, so 3 bis 10 Leute, manchmal gibt es auch ganz große Teams und machen da einfach Spiele, so wie wir es jetzt auch machen, nur irgendwie in kleiner und mit weniger Plan, was sie machen, aber man lernt es dann halt. Und genau, das ist, glaube ich, so der wichtigste Teil, dass man einfach lernt, wie man das, ja, dass man es einfach selber ausprobiert und macht.
Ja, bei uns war es eigentlich genauso. Also ich habe ja direkt Game Design studiert, aber das war dann nicht das Game Design, wo man nur die Sachen definiert, sondern das war so dieser übergeordnete Begriff. Deswegen fragen auch sehr viele immer, wenn man Game Designer ist, ob man programmiert oder ob man Art macht. Aber es gibt
das habe ich jetzt Game auch Design. Gelernt, ja.
genau, und bei uns hat es damit angefangen, dass wir, glaube ich, in den ersten 2 Semestern alles hatten, also Art, Game Design und Programmieren. Und wir halt auch alles machen mussten, damit wir so die Grundlagen lernen und daraufhin uns dann entscheiden können, wo wir weiter machen wollen. Und dann ab dem 3. Semester konnte man sich immer für 2 Projekte entscheiden, also Studienfächer entscheiden. Ich habe meistens, glaube ich, Game Design und Programmieren genommen. Zwischendurch mal Art, aber ja, so in die Richtung bin ich dann gegangen. Und sonst haben wir auch jedes Semester ein Projekt gemacht, was wir halt in einer Gruppe von 3 bis 8 Leuten gemacht haben. Aber mit 8 Leuten war es schon wirklich sehr viel. Also meistens waren so 5er- oder 4er-Gruppen. Und da war bei uns immer das Problem, dass wir sehr wenig Programmierer hatten und deswegen jeder so ein bisschen programmieren können musste. Aber es hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Und sonst hatten wir auch sowas in die Richtung Philosophie, glaube ich. Ach Gott, ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich bin ja erst seit letztem Jahr draußen. Nee, ich glaube, es war auch Psychologie, wie du meintest, Katrin. Und wir haben auch gelernt, wie man zum Beispiel Verträge aufsetzt, wenn man selber eine Spielefirma machen möchte und so. Aber das war nur ein Semester lang, also da hat man nicht wirklich sehr viel reingepackt. Und das Größte, woran wir gelernt haben, waren die Projekte an sich.
Würdet ihr sagen, dass das auch relativ praxisnah dann ist? Also das ist, na gut, Uni ist natürlich immer viel Theorie, aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch praxisnaher ist als bei anderen Studiengängen.
Voll, ja.
Ich glaube, wir hatten eigentlich fast nur Praxis. Also wir hatten ein oder zwei Fächer, wo man halt Texte gelesen hat, aber meistens hat man das dann auch angewendet auf irgendwelche Sachen. Und worauf ich immer sehr stolz war und andere haben einen beneidet, wir mussten nie irgendwelche Klausuren schreiben, sondern haben halt immer die Projekte abgegeben am Ende und wurden dafür dann auch benotet. Ja.
Voll gut. Ja, bei uns gab es schon klassisch auch Vorlesungen, aber das war in den ersten Semestern mehr und dann irgendwann immer weniger.
Wenn wir bei dem Teil Ausbildung und Studium jetzt sind, haben das denn auch viele Frauen gemacht oder wart ihr da eher die einzigen oder die einzigen wenigen vielleicht in eurem Studiengang?
Also bei mir waren es schon ein paar. Also mein Studiengang hieß mobile Medien und das hat, glaube ich, schon einige noch mal ein bisschen angelockt. Ich glaube, wenn man jetzt pur Informatik studiert, sitzt man da wahrscheinlich schon ziemlich alleine. Oder mit einer Handvoll vielleicht. Mobile Medien war halt dadurch, dass es auch noch viel Design und App-Entwicklung und so war, glaube ich, insgesamt ein bisschen attraktiver. Aber Richtung Programmierung sind davon auch nicht viele gegangen. Also ein Großteil ist dann tatsächlich eher so in die Design, Webentwicklung, User Experience Richtung gegangen.
Ja, das ist bei uns auch so gewesen. Also wir hatten eigentlich Hälfte-Hälfte im Studium, also in meinem Semester auf jeden Fall, Hälfte Mädchen, Hälfte Jung. Aber man hat sehr gut mitbekommen, dass eigentlich fast alle Frauen nur Art und Game Design gemacht haben. Ich glaube, wir hatten keine einzige Programmiererin, sondern nur Programmierer bei uns. Und im Semester nach uns war es dann auch nur noch ein Viertel an Frauen, die dabei waren. Also irgendwie wurden es immer mehr Männer. Aber es wurden auch mehr Studierende, also lag es vielleicht auch daran, ich kann es nicht genau sagen. Ja.
Und gab es da irgendwelche Hürden, die ihr vielleicht nehmen musstet, nur weil ihr jetzt eine Frau seid und dass ihr euch irgendwie groß dafür rechtfertigen musstet oder dass ihr das Gefühl hattet, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mir hier so ein bisschen schwerer gemacht wird als meinen männlichen Kollegen, die eigentlich genau dasselbe machen.
Also für mich war es, also ich hatte nie mit irgendwelcher offener Diskriminierung zu tun. So, das war bei uns gar nicht so. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass andere Leute mir das irgendwie nicht gönnen oder da irgendwie das nicht gut finden oder so. Da hatte ich das Glück, dass das bei mir einfach nicht so war. Aber also mir ist schon bewusst, dass das auch nicht unbedingt die Norm ist so. Also es gibt auch genug andere Leute, denen ist das sehr anders gegangen. Da hatte ich in der Hinsicht also Glück. Aber ich habe schon gemerkt, dass mir das in bestimmten Fällen, also mir selber, es einfach schwer gemacht hat, weil ich manchmal das Gefühl hatte, Und da war mir gar nicht so richtig bewusst, dass es deswegen ist, aber ich hatte halt so Vorlesungen, da war ich die einzige Frau, das waren dann halt, ne, die richtig harten Programmierthemen, und dann läufst du da so rein, am besten bist du auch noch 5 Minuten zu spät und alle gucken dich an und du denkst, das mache ich ja eigentlich. Und da hatte ich in manchen Vorlesungen echt das Gefühl, ich kann das gar nicht. Und im Nachhinein denke ich, das war Blödsinn. Also ich kann das total gut. Und ich hätte auch locker die Prüfung gemacht. Ich habe sie dann tatsächlich in der einen Vorlesung nicht geschrieben, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht. Und das macht mich jetzt im Nachhinein schon irgendwie ein bisschen traurig.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Ja, wenn man da so alleine ist und man hat ja auch niemanden groß, mit dem man sich irgendwie austauschen kann. Ich glaube, das ist auch immer so ein Problem, ja.
Ich muss sagen, bei mir, ich habe das auch nicht so wirklich mitbekommen, aber vielleicht leben wir auch in dieser einen kleinen Bubble, weil wir in Berlin haben wir diesen Coworking Space mit Saftladen und hier das Cocoloris, und irgendwie sind da alle sehr aufgeschlossen und ich habe halt wirklich nur mit diesen Leuten auch so richtig zu tun gehabt, weil die auch bei uns an der Uni manchmal ein- und ausgegangen sind für Projektwochen und sowas, und andere Spielefirmen und Leuten von da habe ich nie so richtig kennengelernt, sondern eher mal nur so flüchtig, aber nie richtig, und deswegen kann ich da nicht genau sagen, wie es im großen Umfeld ist, aber in dieser Bubble ist es auf jeden Fall, da wird man sehr, wird man einfach angenommen, so wie man ist, und ja, da habe ich auch keinerlei Diskriminierung mit.
Ja, tatsächlich, sobald man sich da rausbewegt, merkt man schon, dass es dann auch ein bisschen anders aussieht, dass in vielen Firmen noch mehr Männer arbeiten als bei uns jetzt zum Beispiel. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Situation, mein Freund arbeitet in der gleichen Firma und wir waren zusammen auf einer Networking-Veranstaltung und ich habe angefangen, über irgendein Spiel zu erzählen, das wir machen, also wir waren in so einer Runde mit mehreren Leuten und ich habe angefangen, über ein Spiel zu erzählen, das wir gemacht haben, und er hat dann irgendwann angefangen, auch darüber zu sprechen, und dann haben die Leute gecheckt, ach Moment, der macht das auch, und ab diesem Zeitpunkt, wo er den Mund aufgemacht hat darüber, wurde ich nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt, bilde ich mir bestimmt ein, aber im Nachhinein habe ich ihn auch gefragt und er hat gemeint, ja, das war so, und das ist irgendwie ganz schön bitter.
Ja, ich kann das verstehen. Das ist dann auch nicht so, dass man irgendwie groß die Leute für irgendwas beschuldigen kann, weil sie haben ja aktiv gar nichts gemacht. Und dann sagen immer alle, ja, aber worüber regst du dich denn jetzt auf? Mhm. Dir geht's doch gut und du wurdest nicht angegriffen. Aber das ist so passiv. Das ist irgendwie so ganz unterbewusst, aber man checkt es am Anfang selbst nicht so richtig. Ich hatte das bei ganz vielen Wohnungsbesichtigungen, die wir jetzt gemeinsam hatten. Mein Freund ist auch Flugschüler und dann haben wir halt so erzählt, dass wir an der Flugschule sind, und dann haben alle immer so angeguckt, so, und sie auch? Und ich habe so gesagt, ja, ja. Wow. Also, ja, schon klar, es ist komisch und es gibt nicht so viele Pilotinnen, aber ja, dann haben immer alle ihn auch so darüber ausgefragt, wo ich so dachte, so, okay, soll ich jetzt gehen oder, also, wollen wir jetzt noch ein Gespräch hier führen? Es war irgendwie ganz unangenehm und ihm ist es auch da das erste Mal aufgefallen und er hat mich dann danach drauf angesprochen und hat gesagt, mir ist es jetzt auch aufgefallen und ich verstehe, was du meinst. Und ja, irgendwann ist es irgendwie schon, das ist so, dass es einen nervt. Ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen und dass man denkt, ja, irgendwie ist es schade, weil man möchte ja auch gerne sich beteiligen und auch gerne darüber erzählen, und das ist ja so die eigene Leidenschaft, und es ist dann irgendwie schade, wenn man hat das Gefühl, auch nicht so ernst genommen zu werden, finde ich. Das ist so ganz oft das,
was ich ja, finde. Voll. Auch wenn man auf irgendwelchen jetzt Branchenpartys ist, wo dann natürlich auch dadurch der Frauenanteil sehr gering ist, weil halt insgesamt einfach weniger Frauen in dem Bereich arbeiten, da merkt man schon schnell, dass man da oft, also viel öfter werde ich da irgendwie dumm angemacht oder angegrabbelt oder irgendwelche obszönen Gesten mir gegenüber gemacht. Einmal hatte ich tatsächlich auch die Situation, dass ich mit jemandem mich total nett unterhalten habe, der dann irgendwie im Laufe des Abends immer mehr versucht hat, sich an mich ranzumachen und mich dann auch irgendwann angefangen hat anzufassen und ich dann immer so und ich einfach nicht aufgehört hat. Was ich voll schade fand, weil wir hatten halt ein gutes Gespräch über unseren Job und dann kommt plötzlich so, okay, offensichtlich hat ihn das nicht interessiert, sondern eigentlich wollte er mich nur abschleppen. Toll.
Ja, verstehe ich. Das ist immer so das, was so mitschwingt, so unterbewusst. Das ist schade, ja.
Ja, mir fällt da nur eine Situation ein, aber das war auf der Gamescom. Da wurde ich irgendwie komisch von einem Besucher angemacht, der sehr komische Sachen gesagt hat. Ich muss ja nicht wiederholen. Und nebenan war noch ein Stand und das war auch ein Mann, der da stand. Und er hat zwar auch alles mitbekommen, aber hat dann halt erst im Nachhinein gesagt, so ja, das war irgendwie voll komisch, was der Typ da gemacht hat, aber hat halt nicht irgendwie gehandelt, um zu helfen. Das war ein bisschen, ja, aber was anderes habe ich bisher noch nicht mitbekommen, deswegen kann ich da nicht so viel von reden, aber ich bin auch noch nicht so lange dabei wie Katrin und ich mache halt Game Design und kein Programmieren. Ich glaube, beim Programmieren wird man nochmal komischer manchmal angeschaut, weil das ja ein Männerberuf ist.
Ja, voll doof, oder? Eigentlich, ich habe letztens gelesen, ich weiß, ich zitiere dieses Buch, ich habe schon so oft zitiert, aber ich habe gelesen Unsichtbare Frauen und da war eine Stelle, die habe ich mir ganz fett markiert, da ging es um Programmieren und darum, dass Programmieren früher eigentlich ein Frauenberuf war und dass das viele Frauen gemacht haben und dass sie das super gemacht haben und dass es dann irgendwann so umgeschiftet ist und das ist ja das beste Beispiel dafür, dass das alles nur in unserem Kopf passiert und dass das gar nicht der Realität irgendwie entspricht, dass Frauen angeblich das nicht können sollen und dass man sich das auch nicht einreden soll.
Ja.
Ja, spannend. Da habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mir das auch nochmal angucken mit dem Programmieren. Aber es geht mir nach jeder Folge irgendwie so, dass ich immer so denke, oh ja, das könnte mich auch interessieren. Das finde ich irgendwie spannend.
Ja, mach das mal. Das macht Spaß.
Ja, ich denke schon, also ich habe letztens auch gedacht, ich studiere auch was mit Medien und manchmal hat man vielleicht später so Probleme, die man an einen professionellen Programmierer übergibt, aber wenn man schon mal dem so ein bisschen besser erklären kann und so die Basics irgendwie weiß und sagen kann, hier, das möchte ich irgendwie und dann die Kommunikation irgendwie so ein bisschen dadurch optimieren kann, dass man ja so ein bisschen Hintergründe kennt, das ist eigentlich schon schlau, sollte man eigentlich schon gemacht haben, ja.
Ja, voll.
Ich habe eine Frage von einer Followerin bekommen, das passt gerade ganz gut rein. Und zwar hat sie gefragt, was eure liebste Programmiersprache ist und wieso. Also wahrscheinlich haben 80% der Leute jetzt keine Ahnung, wovon ihr redet, aber vielleicht tun sie ihr den Gefallen.
Sehr gerne. Also meine liebste Programmiersprache ist C#, und zwar aus dem einzigen Grund, dass ich das jeden Tag benutze. C# ist die Programmiersprache, die man mit Unity benutzt. Und die kann ich am besten, weil ich damit am meisten geübt habe. Damit kann ich alles machen, was ich in meinem Job machen muss. Und ja, das ist schon der Grund. Ich glaube auch, also generell finde ich dieses Einteilen oder Bewerten von Programmiersprachen. Ne? Viele sagen ja so, oh, Java ist blöd. Oder so, was man selber dann halt aus irgendeinem Grund blöd findet, finde ich nicht so sinnvoll, weil jede Programmiersprache hat halt irgendwie ihre Daseinsberechtigung und irgendeinen Grund, warum es die gibt. Und je nachdem, was man halt machen möchte, ist halt die eine besser geeignet als die andere, aber deswegen ist die halt nicht besser. Oder irgendwie, ne, wenn du das kannst, bist du voll der krasse Programmierer. Sondern du benutzt halt das, was du brauchst und was dir hilft. Und dann ist das die beste Programmiersprache für dich.
Kann ich Katrin eigentlich nur unterstreichen. Ich kenne mich auch gar nicht so aus Programmiersprachen, weil ich das nicht wirklich mache. Aber C# ist die einzige Sprache, die ich lesen kann. Und ich freue mich, wenn ich einen Code anschaue und verstehe, was da drin passiert, auch wenn ich selber nicht schreiben kann. Deswegen würde ich das auch als meine Lieblingssprache bezeichnen.
Wie kann man sich das vorstellen, wenn man eine Programmiersprache lernt? Ist das so ähnlich wie mit einer Fremdsprache, dass man anfängt, Vokabeln zu lernen? Wahrscheinlich nicht.
Nee, also Vokabeln lernt man nicht. Und es ist auch so, wenn man eine Programmiersprache kann oder wenn man grundsätzlich ein Grundverständnis von Programmieren hat, dann gibt es auch immer viele Programmiersprachen, die dem sehr ähnlich sind. Also C# zum Beispiel sieht jetzt auch von außen sehr ähnlich aus wie Java. Da gibt es dann halt immer noch so ein paar Besonderheiten, dass Sachen ein bisschen anders heißen. Also vielleicht auch ein bisschen Vokabeln, aber nur so ganz paar. Und ja, also das ist ja auch immer so ein bisschen so eine Frage, wie lernt man denn eine Programmiersprache? Wie lernt man Programmieren? Eigentlich, indem man es macht. Also es gibt natürlich so ein paar Grundbegriffe und Grundkonzepte, die man verstehen muss, die man erklärt bekommen muss, wie Programmieren halt an sich funktioniert. Und dann ist die Programmiersprache eigentlich auch ziemlich egal. Weil die Konzepte sind, gibt es dann wieder in allen Programmiersprachen.
Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne Programmiersprache lernen, gibt es da irgend so ein Einsteigermodell oder so, wo ihr sagen würdet, das ist so gut für den Anfang oder das deckt viele Bereiche ab, die man vielleicht in dem Bereich oder generell später mal gebrauchen könnte. Was würdet ihr da empfehlen?
Ich glaube, empfehlen kann man immer das, was dich interessiert, also wo du glaubst, dass du am meisten Spaß hast. Wenn du sagst, ich würde gerne mal ein kleines Spiel programmieren, oder wenn du sagst, ich würde gerne mal meine eigene Webseite programmieren, je nachdem, worauf du halt Lust hast, ist was anderes für dich vielleicht interessant. Aber so generell kann man, glaube ich, sagen, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich will jetzt mal lernen, wie man ein kleines Spiel programmiert, dann würde ich das einfach bei YouTube eingeben und mal ein Tutorial machen und mir mal so die Grundbegriffe erklären lassen. Also gibt es echt, glaube ich, für jede Programmiersprache 1 Million Tutorials. Muss man da natürlich ein bisschen gucken, welches man interessant findet und dem auch folgen mag. Aber dann kann man sich die Grundbegriffe erklären lassen und dann sollte man, glaube ich, einfach mal machen und sich einfach mal überlegen, was für eine Art von Spiel will ich denn erstmal machen? Was ganz Kleines, was ich denke, okay, das ist super easy. Also mein erstes Spiel war zum Beispiel ein Spiel, da ist man mit einem Tropfen runtergefallen und musste andere Tropfen einsammeln. Da musste man nur nach links und rechts drücken und die Tropfen treffen. Sowas in der Größe einfach mal ausprobieren zu machen und immer googeln. Googeln ist auch das, was ich den ganzen Tag mache.
Googeln kann ich da auch nur sehr empfehlen. Was es sonst noch gibt, was vielleicht hilft, wenn man nicht komplett die ganze Zeit nur programmieren möchte, sondern irgendwie Sachen verbinden oder sowas. Es gibt so Plugins für Unity. Das ist jetzt, glaube ich, auch umsonst. Das heißt Bold. Und da kannst du auch einstellen, ob du es eher so programmiersprachenmäßig haben möchtest, wie es aufgebaut ist und wie die Sachen erklärt werden. Oder für Leute, die halt überhaupt nicht programmieren können und da werden dann halt andere Wörter benutzt. Und das sind dann immer so kleine Kästchen, die dann halt sagen, wenn das und das ist und dann kannst du es mit einem anderen Kästchen verbinden, dann passiert das und das. Und theoretisch ist es halt eigentlich das Gleiche wie in einem Skript drin, nur dass es halt visueller ist, wenn man sonst nicht so reinkommt. Aber wenn man wirklich programmieren lernen möchte, dann ist es natürlich empfehlenswerter, wenn man auch richtig in einem Skript die Sachen schreibt, so wie Katrin das macht. Nur so als Unterstützung.
Ja, für den Einstieg auf jeden Fall ganz gut. Ja. Wenn man erstmal reinkommen will und sich vielleicht noch nicht so ganz traut, ist es auf jeden Fall ganz gut, mal sowas auszuprobieren.
Mhm. Welches Vorurteil stimmt denn über euren Grammatik? Welches Vorurteil stimmt über euren Beruf und welches vielleicht nicht?
Ich kenne gar nicht so viele Vorurteile. Vielleicht, dass man, wenn man in der Indie-Branche unterwegs ist, nicht davon ausgehen sollte, Millionärin zu werden. Das kann ich unterstreichen, aber dafür macht man halt Sachen, die einem auch wirklich Spaß machen und kann in sehr viele verschiedene Bereiche reinschnuppern, was man an einer großen Firma nicht so kann, weil da wirklich die Bereiche sehr aufgeteilt sind und man dann nur in dieser einen Spalte sitzen bleibt.
Ja, also ich glaube, kein Vorurteil stimmt uneingeschränkt, so. Also deswegen heißen sie ja auch Vorurteile. Was, glaube ich, auf jeden Fall nicht stimmt und was man sich, glaube ich, viel vorstellt, ist, dass wir alle so ganz schlimme Tech-Nerds sind und nur bei uns alleine im Keller sitzen mit Hoodie auf und nicht mit irgendwelchen Leuten reden, sondern die ganze Zeit nur programmieren. Das stimmt nicht. Spielentwicklung ist ziemlich kommunikativ. Und es sind auch nicht alle Nerds. Und es sind auch nicht mal alle Leute, die Spiele machen, Gamer. So, man kann auch Videospiele machen, ohne dass man selber so das größte Hobby ist. Was, glaube ich, schon so ein bisschen stimmt, was viele Leute, glaube ich, mit Spieleentwicklung verbinden, ist, dass es ganz oft halt nicht so gute Arbeitsbedingungen gibt. Also es gibt ja echt viele große Studios, von denen man mal hört, wo die Leute haben 100 Stunden in der Woche gearbeitet, für Monate, damit das Spiel fertig wird. Das passiert halt leider tatsächlich und oft wird halt gecrunched, jetzt nicht überall, aber ganz oft wird das dann halt damit gerechtfertigt, ja, die machen das ja freiwillig, denen macht das ja Spaß. Das mag auch sein, aber trotzdem ist es nicht gesund. Mhm. Und wir sollten das nicht unbedingt machen. Genau.
Ja, das stimmt, da hast du recht mit dem Crunchen. Das ist ja auch in letzter Zeit erstmal so richtig raufgekommen, vor allem wegen Project CD Red mit
Cyberpunk. Weißt du,
ne? Ja, genau, mit Cyberpunk, wo dann gesagt wurde, die Leute haben im Büro geschlafen auf Matratzen und haben irgendwie 20 Stunden am Tag gearbeitet gefühlt. Also das ist zum Glück nicht immer Standard, aber leider doch zu viel. Wahrheit drin. Ja.
Wie stellt ihr euch eure berufliche Zukunft vor? Gibt es da irgendwas, was ihr gerne noch erreichen wollt? Wie stellt ihr euch das vor?
Na, wer sagt's? So, ich sag's einfach.
Ja, mach es.
Genau, Zoe und ich beide arbeiten nur noch sehr kurze Zeit bei StudioFitzbin. Und danach werden wir uns selbstständig machen. Und was dann kommt, wird sehr aufregend.
Und yay!
Was schön. Dann, also was genau das Ziel ist, können wir, glaube ich, vielleicht selber jetzt auch noch gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall freue ich mich total drauf, jetzt mal selber eigene Sachen zu machen und die Spiele zu machen, die mir, also nicht, dass mir Fitzwind-Spiele nicht am Herzen liegen, aber tatsächlich einfach das zu machen, wo ich denke, ja, das will ich jetzt in diesem Moment will ich das machen und das dann zu machen, da freue ich mich voll drauf, auch Spiele zu machen mit Charakteren, die, nicht halt weiß, männlich und mittelalt bärtig sind, sondern divers. Und das wird, glaube ich, sehr cool und einfach auch eine Arbeitsumgebung schaffen, in der wir uns dann wohlfühlen und die halt eben nicht dem Klischee entspricht, dass Leute nur crunchen und nur arbeiten.
So, ja, auf jeden Fall ist es so ein Traum. Ich glaube, das haben auch viele, einfach ein eigenes Spiel zu machen, ohne von einem Arbeitgeber abhängig zu sein und einfach drauf losarbeiten zu können. Und dann auch das zu verfolgen, was man selber so im Kopf hat und dann nicht auf die anderen achten müssen. So in die Richtung, also auf das eigene Team schon, aber halt nicht auf irgendwelche Publisher oder so, sondern einfach mal schauen, was man machen möchte.
Voll schön, ihr müsst Bescheid sagen, wenn ihr was auf dem Markt habt oder ich werde es wahrscheinlich mitbekommen, dann muss ich das unbedingt spielen. Das hört sich richtig gut an.
Auf jeden Fall noch sehr lange dauern, aber das machen wir dann auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Oh, voll schön. Ich mag das, wenn Frauen sagen, ja, wir machen unser eigenes Ding und wir machen uns selbstständig. Und generell, es gibt viel, viel zu wenig Frauen noch, die das machen. Noch. Das kommt hoffentlich noch ganz bald, wenn wir alle ein bisschen mehr Mut fassen. Ich habe so eine Abschlussfragerunde immer mit 3 bis 4 Fragen, die ich jeden Gast hier, der in meinem Podcast ist, frage. Und die erste Frage ist, was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du jetzt bist?
Okay, also das finde ich ganz schwer zu sagen, weil so viel dazu beigetragen hat. Also ne, allein schon Schulzeit, meine Freunde, meine Hobbys, Familie, so die Menschen um mich rum, glaube ich, ganz viel. Die ja irgendwie so meine Werte und meine Ansichten mitgeformt haben. Dann, klar, mein Job hat mich dazu gemacht, was ich bin. Und ich glaube auch, also vor allen Dingen die Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging. Also zum Beispiel letztes Jahr hatte ich echt so, auch bestimmt Corona-bedingt, so eine Phase, in der es mir psychisch einfach richtig schlecht ging. Und ich da dann einfach viel Zeit damit verbracht habe oder auch verbringen musste, rauszufinden, was ist denn eigentlich, was fehlt mir denn? Und habe da ganz viel gelernt und mein Selbstwertgefühl gestärkt. Und bin da, glaube ich, so insgesamt stärker rausgegangen. Ja.
Das waren so gute Antworten, Katrin. Ich weiß aber gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mir da nur als Notiz gemacht, gute Frage, weil ich selber nicht genau wusste, was da mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt bin, wie ich bin. Ja, ich glaube auch, also viele Sachen, von denen die Katrin gesagt hat, also einfach die Umwelt, wie ich aufgewachsen bin, Schulzeit und Kindheit insgesamt, aber auch, dass ich zum Beispiel sehr viel mit meiner Familie rausgegangen bin und da sehr viel gemacht habe. Deswegen habe ich auch so Hobbys in Richtung, was mit der Natur zu tun hat und fühle mich da auch irgendwie dann doch sehr verbunden. Und ja, auch die schlechten Zeiten auf jeden Fall, da kann ich auch sagen, dass es gibt ja immer diesen sozialen Druck, dass man ja immer so gut aussehen muss und alles perfekt sein muss und sowas. Und da habe ich jetzt auch, glaube ich, vor 2 Jahren angefangen, auch mal anderen Leuten zu folgen, die halt sagen, ja, scheiß drauf, was die anderen sagen. Ich glaube, das darf ich hier im Podcast sagen.
Voll.
Okay. Und akzeptiere dich so, wie du bist. Und ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil, dass ich jetzt so bin, wie ich bin, weil es einfach wichtig ist, sich selbst zu mögen. Und wenn man sich selbst nicht mag, dann kommt man auch mit den anderen einfach nicht so klar und kann nicht so enge Verbindungen aufbauen. Deswegen würde ich das schön ans Herz legen.
Voll die schöne Message. Das gefällt mir gut. Wer waren eure Vorbilder oder hattet ihr überhaupt Vorbilder auf eurem beruflichen Weg?
Also ich habe jetzt niemanden speziellen, ich kann es glaube ich jetzt keinen Namen nennen, aber es hat mir auf jeden Fall immer geholfen, Leute zu sehen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Oder vielleicht kann ich doch einen Namen nennen. Also tatsächlich hatte ich eine Professorin im Bereich Game Design, die Sabia Jelal, und das hat mir total viel gegeben zu sehen, ne, in dem Umfeld, in dem ich war, wo ich gedacht habe, ich passe hier vielleicht gar nicht rein, zu sehen, doch, da ist jemand, der ist wie ich. Oder wie ich vielleicht immer gerne mal sein will, so. Und ich passe hier rein. So, und auch einfach zu sehen, wie andere Frauen in der Spieleindustrie arbeiten und sich selbstständig machen und Firmen haben und krasse Sachen machen, wo ich denke, ja, das mache ich jetzt auch.
Ich glaube, so beruflich aus der Games-Branche jetzt direkt habe ich kein Vorbild, aber es ist so klischee-mäßig. Meine Mama ein bisschen, weil sie mich auch so unterstützt hat und halt auch gesagt hat, ja, bewirb dich jetzt einfach als Game Designerin und mach das, wenn du da Lust drauf hast. Und sie war auch selber immer so eine, die halt meinte, wenn du da keine Lust drauf hast auf diesen Job, dann mach's halt nicht, sondern mach das, was dir wirklich gefällt. Sie hat selber auch sehr viele Umschulungen gemacht, weil sie halt sich immer selber gedacht hat, ja, irgendwie, nee, ist das nichts mehr für mich und ich will halt glücklich sein im Job und das ist irgendwie so das, was ich auch möchte und deswegen bin ich jetzt hier.
Ja, voll gut. Auch das, was Katrin, du nochmal gesagt hast mit den Vorbildern, das ist auch so das, was so ein bisschen Ziel dieses Podcasts sein soll, dass irgendjemand, der sich vielleicht vorstellen kann, das zu machen, das hört und sich so denkt, ja, das hat noch jemand anderes gemacht und ich kann mir das vielleicht doch vorstellen für mich und genau, das finde ich immer schön, was du gesagt hast. Was sind eure drei größten Stärken? Weil das ist immer so eine Frage, die fällt Frauen komischerweise unglaublich schwer zu beantworten, aber ich finde es so wichtig irgendwie, dass man sich darauf konzentriert und vielleicht auch andere dadurch so ein bisschen inspiriert, sich darüber Gedanken zu machen.
Ich finde die Frage auch sehr schwer. aber ja, also ich glaube, eine große Stärke von mir ist einfach Empathie und Mitgefühl. Also ich glaube, ich kann mich gut in andere Leute... gut in andere Leute hereinversetzen und nachvollziehen, warum sie Sachen sagen oder irgendwie handeln. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Stärke. Ich glaube, dass ich ganz gut kommunizieren kann. So, das ist halt auch echt ein Kernteil von meinem Job. Offenheit und Kommunikation, dass ich sagen kann, was ich brauche, dass ich kommunizieren kann, wie es mir geht, anderen Leuten gegenüber. Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Und ich kann gut programmieren.
Ja.
Empathie habe ich auch aufgeschrieben. Das ist aber auch eine wichtige Sache, die man halt in Teamarbeiten braucht, also dass man da auch miteinander klarkommt und das alles so funktioniert. Und ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, dass ich nach vorne schauen kann, wenn mal irgendwas nicht klappt und das dann halt so passiert ist und das nicht das Ende ist, sondern es geht halt weiter und dann fängt man von vorne an und rafft sich wieder auf so in die Richtung, weil man ja also im Game Design auch oft auf die Nase fallen kann, weil es dann ist, oh, das macht überhaupt keinen Spaß, mach mal irgendwie was Neues und dann ist man halt auch erstmal so ein bisschen verletzt und muss sich dann halt einfach wieder aufwaffeln können und dann weitermachen. Und das Dritte, was ich auch geschrieben habe, ist Neugier. Mhm. Weil wenn ich irgendwie mal was nicht weiß und halt unbedingt wissen will, worum es geht, dass ich das dann auch mal google zum Beispiel oder andere Leute frage, wenn da gerade jemand da ist, der mir irgendwas erklärt oder sowas. Es ist irgendwie immer cool, neue Sachen zu erfahren und es ist auch wichtig, dass man da immer neugierig bleibt, finde ich.
Ja, das hoffe ich auch, dass das so bis zum Lebensende irgendwie bleibt und nicht irgendwann aufhört, so diese Neugier. Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Gibt es eine Sache, die ihr vielleicht abschließend noch anderen Frauen mit auf den Weg geben möchtet?
Also ich glaube, ich kann was sagen, was ich, glaube ich, vielleicht selber hätte hören müssen, so was mir vielleicht geholfen hätte am Anfang, als ich quasi angefangen habe zu studieren und noch gar nicht so richtig wusste, soll ich das machen, vielleicht nicht, weiß nicht, ist es was für mich. Wenn ihr euch überlegt, beruflich Spiele zu entwickeln, oder auch nicht beruflich, eigentlich egal, wenn ihr euch überlegt, Spiele zu entwickeln, die Spielebranche braucht euch. egal wie sehr vielleicht einzelne Menschen euch auch weismachen wollen, dass ihr da irgendwie nicht dazugehört, ihr gehört dazu und ihr macht die Branche dann zu einem besseren Ort, wenn ihr dabei seid. Und hört auf gar keinen Fall drauf, wenn Leute euch sagen, oh, das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass das was für dich ist. Bist du sicher, dass das passt? So, bist du sicher, dass du das kannst? Weil nur weil die Leute sich nicht vorstellen können, weil das in ihren Köpfen, also diese Stereotypen in den Köpfen noch so tief drin verankert sind, heißt das überhaupt nicht, dass das auch so sein muss. Und ihr könnt das auf jeden Fall.
Ja, da kann ich eigentlich nur dazu sagen, bleibt euch treu. Macht das, was ihr wirklich machen wollt. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr merkt nach einer Weile, dass es dann doch nicht das ist, wie zum Beispiel, ich habe ja auch Landschaftsarchitektur studiert und habe dann gemerkt, das ist nicht das. Und dann bin ich zur Games-Branche gekommen. Und es ist einfach wichtig, nichts zu bereuen, wenn man dann zurückschaut und halt seinem Herzen folgt.
Oh, das waren voll schöne abschließende Worte. Ich habe so viel gelernt. Ich bin euch unfassbar dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mir so ein paar Fragen zu beantworten. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke dir, es war voll schön.
Ja, danke.
Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank an Katrin und Zoe und vielen Dank natürlich auch an dich fürs Zuhören. Damit die Stimme, die ich hier spannenden Frauen gebe, von noch mehr Menschen gehört wird, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast an alle, die dieses Thema genauso spannend finden könnten, teilst und eine Bewertung schreibst. Falls ihr neue Folgen nicht verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch einfach abonnieren. Vertreten ist der Podcast mittlerweile auch durch mich auf Instagram unter dem Namen All Around by Anna. Dazu findet ihr aber auch nochmal mehr in dieser Podcast-Beschreibung. Dort könnt ihr mir gerne schreiben, Fragen stellen oder Feedback geben. Vielleicht habt ihr aber auch einfach Lust, eure eigene Geschichte in meinem Podcast zu erzählen. Ich würde mich riesig über noch mehr Gäste freuen.